war an einem Sonntag irgendwann Mitte der 70er Jahre und es war ein hartes Opfer, was man von mir als 10-Jährigem da verlangte. Im Fernsehen kam als deutsche Erstausstrahlung Die Zeitmaschine von H.G. Wells. In den 60ern gedreht und damals natürlich dann brandneu im Fernsehen, das erste Mal. Und meine Eltern hatten just für diesen Nachmittag bei einem Bekannten von uns, der Fotograf war, einen Termin für Familienfotos gemacht. Und das in einer Ära, als es drei Programme gab und an Netflix nicht mal im Traum zu denken war und noch kein Videorekorder und nichts dergleichen und man auf die Wiederholung der Zeitmaschine wahrscheinlich 5 Jahre warten musste oder so. Also, hilft nichts. Ich musste mich dann auch noch, als ob das nicht genug wäre, in unglaublich steife, enge Klamotten zwängen, weil die meinen Eltern und den Leuten, für denen die Fotos waren, so gut gefielen. Das fanden die toll, so einen kleinen Jungen da, zurecht geschniegelt und dann mit einer Fliege, die kriegte man dann um und dann war man dann dementsprechend aufgemacht, nicht wahr? Der enge Anzug, der kniff einen überall und man kriegt ein steifes, weißes Hemd und dann muss man auch noch lächeln fürs Familienfoto. Ich lese uns mal einen Bibeltext, der uns begleiten soll, so durch diese Predigt. Aus Römer 12, die ersten 2 Verse, habe ich so ein bisschen eingekürzt. Wer das mitliest, der wird feststellen, dass ein paar Stellen fehlen. Der Übersichtlichkeit halber, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott gefällt. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist und was ihm gefällt. In diesem Text begegnet uns 2-mal der Begriff Gefallen. Wir sollen uns Gott als ein Opfer hingeben, das ihm gefällt, und dann sollen wir prüfen, was für Verhaltensweisen bei uns ihm gefallen. Und darum soll es heute Morgen gehen, dass wir unser Leben darauf ausrichten, Gott zu gefallen. Wenn wir solche Verse hören in der Bibel und diesen Begriff auch so vor Augen haben, Gott gefallen, dann tauchen für uns in der Regel als erstes mal 2 Probleme auf. Erstens haben wir mal die Sorge, mach's direkt mal einen an, dass Gott ganz andere Dinge gefallen könnten als mir. Ja? Da ist immer gleich diese Angst, wenn ich mich dazu entschließe, ein Leben zu führen, was Gott gefällt, wer sagt mir denn noch, dass mir das noch gefällt? Wer sagt mir denn, dass das, was Gott will, auch ich will? Dass das wirklich auch etwas ist, was ich schön finde, was gut ist? Und wir alle haben in unserem Leben solche Erfahrungen gemacht, wo das so auseinanderging. Das ist genau wie in dem Beispiel, was ich eben erzählt habe. Mir hätte es gefallen, mich in Jogginghose mit einer Tüte Chips zu Hause aufs Sofa zu lümmeln. Und da die Zeitmaschine zu gucken, die erst in 5 Jahren wiederkommt. Stattdessen musste ich mich in steife Klamotten zwängen und für die Fotos lächeln, um den Leuten zu gefallen, für die diese Familienbilder bestimmt waren. Und so gesehen, weil man solche Erfahrungen gemacht hat, ist man vorsichtig geworden, auch mit solchen Versen, nicht wahr? Wie soll man sich denn sicher sein, dass es bei Gott nicht ganz ähnlich ist? Dass die Dinge, die Gott gefallen, nicht vielleicht auch ganz andere Dinge sind, als die mir jetzt gefallen würden? Das ist also das erste Problem. Wenn ich mich ganz auf Gott einlasse, auf ein Leben, das ihm gefällt, wer weiß denn dann, ob ich dann wirklich noch Spaß an diesem Leben habe, was er sich da für mich aussucht und zurechtlegt? Und dann gibt es auch noch ein zweites Problem. Es herrscht nämlich sehr oft die Vorstellung, dass es ziemlich schwer sein muss, Gott zu gefallen. Wir alle haben auch da so unsere Vergleiche im Kopf. Wir alle kennen das noch aus der Schule. Da gab oder gibt es auch noch eben den Lehrer und der ist viel schlauer als wir. Und der Lehrer, der hat so einen roten Stift. Und wenn man durch so eine schriftliche Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen so ausgefüllt hat und dann ihm gibt und denkt, so jetzt ist alles richtig und ich habe alles gemacht, wie ich es gelernt habe, dann kommt der mit seinem roten Stift und der findet immer noch was. Und er hat immer noch irgendwas zu meckern und irgendwas auszusetzen und irgendwelche Dinge gibt es immer noch, die dann eben doch noch falsch sind. Und jetzt ist es ja so, Gott ist ja noch viel schlauer als unser Lehrer. Was wird der denn noch alles entdecken? Da kommt doch ganz automatisch die Frage, wie soll man ihn denn jemals zufriedenstellen können? Der kommt doch auch mit seinem Rotstift und hat alle möglichen Dinge anzumeckern. Wisst ihr, ich bin überzeugt davon, dass es kaum etwas gibt in unserem Leben als Christen, als das uns mehr hemmt als genau diesen beiden Vorstellungen. Erstens, das, was Gott gefällt, ist bestimmt was ganz anderes, als mir gefällt. Und zweitens, Gott zu gefallen, das ist etwas, was ich sowieso nicht so richtig hinbekomme. Der ist sowieso nie ganz zufrieden mit mir, also lasse ich es lieber gleich. Ich glaube, dass kaum etwas gibt, was uns in unserem Leben mit Gott mehr bremst als diese beiden Gedanken. Und mein Ziel heute Morgen mit euch ist, uns deutlich zu machen, dass diese Ängste unbegründet sind und dass das falsch ist, so zu denken. Ich möchte nämlich als erstes behaupten, wenn wir das Ziel verfolgen, ein Leben zu führen, was Gott gefällt, dann werden wir selber dabei glücklich werden. Das wird ein Leben sein, was für uns selber erfüllend sein wird. Und zweitens möchte ich behaupten, es ist ganz einfach, Gott zu gefallen. Da müssen wir keine großen Verrenkungen machen. Das können wir einfach erleben. Um das zu verstehen, lass uns mal etwas ausholen. Wisst ihr, es ist uns als Menschen ja ins Blut gelegt, dass wir immer den Drang haben, jemandem zu gefallen. Und niemand von uns kann sich davon freimachen. Das zieht sich durch unser Leben hindurch. Wir werden immer jemanden haben und suchen, dessen Anerkennung wir gerne hätten. Das können andere Menschen sein, das können auch wir selber sein, aber irgendjemandem werden wir immer gefallen wollen. Das schlägt sich auch in der Internetkultur nieder. Da gibt es ja eben dieses Daumen-hoch-Symbol oder eben das Daumen-runter-Symbol, mit denen man andere Beiträge oder eben auch Leute beurteilen kann. Jonas, du hast doch die Like-App, mit der du so viel machst. Da geht es ja auch um dieses Liken, dass ich also jemandem sage, ich finde das gut, was du gemacht hast. Dieses Video ist toll, was du da hochgeladen hast. Ich like das, ich finde das stark, dass du das machst. Und das ist ja alles in einem gewissen Rahmen auch okay. Aber wir sehen dabei, wir suchen immer die Anerkennung der anderen. Und wir haben uns dabei so in unserem natürlichen Leben ganz bestimmte Verhaltensweisen zugelegt und Strategien entwickelt. Gehst mal einen weiter. Die Suche nach Anerkennung, die kann auf verschiedene Art und Weisen nämlich stattfinden. Es kann sein, dass wir mit unserem Intellekt Leuten gefallen wollen. Wir sind vielleicht nicht gerade auf den Kopf gefallen, wir sind ein bisschen schlauer als die anderen. So, und das holen wir auch zu allen möglichen oder unmöglichen Gelegenheiten mal raus und schmieren es den anderen aufs Brot und lassen das immer mal wieder so durchschimmern, denn dann wird man ja bewundert. Vielleicht wollen wir mit unserer Zunge gefallen. Wir sind froh, wenn wir immer den neuesten Witz kennen. Wenn wir immer so irgendwie noch so einen flotten Spruch drauf haben so und sind immer auf der Suche, wo kann man irgendwie noch was irgendwie finden, was womit ich wieder gut ankomme. Ne? Auf der nächsten Party irgendwie einen guten Witz erzählen, kommt immer gut. Mancher möchte drittens durch seine Leistung gefallen. Ich tue etwas, also bin ich. Und wichtig dabei ist, dass die anderen das auch sehen und bemerken und das mitkriegen. Und wehe, sie sehen es mal nicht. Dann erklären wir es Ihnen aber nochmal. So viel zum, wie hieß das, Dienen im Verborgenen, haben wir letzte Woche von gesprochen. Das ist dann manchmal nicht so gut bei uns angesehen, sondern wir möchten gerne, dass die anderen das natürlich auch sehen. Mancher möchte mit seiner Art gefallen, dass er liebenswürdig ist, viel lächelt, zuvorkommend ist. Es gibt in der Psychologie so einen Begriff dafür, man nennt das Wohlverhalten. Ich verhalte mich so, dass ich irgendwie die Zusage des anderen wiederbekomme, dass ich die Zustimmung des anderen bekomme. Oder man macht das auf ganz äußerliche Art und Weise, man treibt Sport und man lernt und man arbeitet und irgendwie geht's immer um Noten und Medaillen und davon, dass jemand mich liked und mir einen Daumen hoch gibt und irgendwie das gut findet, was ich mache. Ein gutes Stück Stress von unserem Leben besteht darin, dass man immer versucht, sich selbst oder anderen gefallen zu wollen. Und ich glaube, für manche von uns ist das wie ein Gefängnis. Ein Gefängnis, in dem sie sich eingesperrt fühlen, wie so zwischen zwei Mauern. Nämlich die eine Mauer heißt Gefälligkeit und die andere Mauer heißt Erwartung. Die Mauer der Gefälligkeit, die besteht so im inneren Druck, in dem, was ich mir selber auferlege. Darin, dass ich immer Angst habe, abgelehnt zu werden, und dann will ich dem entgegenwirken und ich streng mich an und präsentiere mich in einem guten Licht, weil wir anderen gefallen wollen und wir möchten, dass andere irgendwie gut von uns denken und reden, und so gehen wir durch unseren Alltag durch. Und die Mauer der Erwartung, die steht auf der anderen Seite, das ist dann so dieser äußere Druck, dass andere uns das auch spüren lassen, dass wir uns das nicht nur eingebildet haben, sondern dass das tatsächlich auch der Realität entspricht, das und das wird erwartet von dir. Sonst, wenn du das nicht schaffst, dann fällst du durch ein Raster, dann wirst du nicht anerkannt, dann bist du nicht gemocht, dann bist du nicht dabei. Und wisst ihr, in solch ein Leben, das kann nie in Ruhe stattfinden. Das kann nie in Frieden stattfinden. Da kann ich nie so ganz sicher sein. Da kann ich nie so ganz zufrieden sein. Wer so lebt, lebt immer auf dünnem Eis. Denn erstmals schafft man es oft nur sehr schwer, seinen eigenen Anforderungen oder den Anforderungen anderer zu entsprechen. Die sind so hoch, dass man es kaum mal schafft. Und zweitens, selbst wenn du es mal schaffst und abends ins Bett gehst und sagst, so, heute habe ich alles abgehakt. Heute habe ich überall die Daumen hochgekriegt. Heute hat es geklappt. Heute haben mich die Leute gemocht. Jo, du gehst ins Bett und morgen wachst du auf und das Spielchen geht von vorne los. Alles wieder auf Null. Du fängst wieder an. Es steht wieder ein Tag mit den gleichen Herausforderungen vor dir. Das Joch von Gefälligkeit und Erwartung, das ist ein schweres Joch, wenn wir das mit uns herumschleppen. Und es wird nicht leichter, du musst es jeden Morgen neu auf dich nehmen und schleppen und beweisen, dass du auch heute wieder genügst, dass du auch heute wieder die Daumen hochkriegst, dass du auch heute wieder dir und anderen gefällst, dass du den fremden Erwartungen entsprichst, jeden Morgen neu. Und wisst ihr, ich bin so überrascht davon, wie unsicher Menschen sein können, die eigentlich gefeierte Stars sind. Wir waren gestern Abend im Film Yesterday. Wer den noch nicht gesehen hat, den finde ich ja total gut. Ich meine, gerade wenn man Beatles-Fan ist, muss man den unbedingt gesehen haben. Da geht es auch so um jemanden, der im Rampenlicht stand und der aber etwas zu verbergen hatte, der quasi so ein Geheimnis hatte und das durfte keiner rauskriegen. Und wie unsicher der war und wie ängstlich, dass er ständig irgendwie, dass er ertappt wird bei dem, dass er irgendwas falsch macht oder dass aufgedeckt wird, dass er ein Scharlatan ist. Manchmal sieht man das doch auch in so einer Fernsehzeitung, Hollywood-Stars sich darstellen und man denkt, boah, was für hübsche Menschen, was für talentierte Menschen, was für Menschen, in die so viel mitbekommen haben, dass sie so reich beschenkt durchs Leben gehen können und dass auch noch an die richtigen Adressen geraten sind, dass sie das einsetzen konnten, dass sie damit wirklich Erfolg hatten und für so viele Leute Vorbild sind. Und dann hört man immer wieder, dass gerade und auch solche Leute sich das Leben nehmen. Und gestern habe ich mit Daria über unsere Präsentation hier gesessen und habe dir gesagt, schau da mal diese eine Adresse rein. Da gibt es so einige Leute, die, wo man vorgestanden hätte und gedacht hätte, Mensch, die haben es doch geschafft. Die sind doch angekommen oben auf der Leiter. Und sie nehmen sich das Leben. Schaut mal, ob ihr welche erkennt davon. Wer weiß es außer Daria? Außer Daria. Du weißt es. Robin Williams, der Schauspieler. Wer noch? Marilyn, klar. Oh, da muss ich nochmal nachgucken. Chester Bennington von Linkin Park, genau. Ernest Hemingway. Janis Joplin für die Älteren unter uns. Und Kurt Cobain. Leute, die sich das Leben genommen haben, manche noch gar nicht so lange her, das mit Robin Williams habt ihr bestimmt mitbekommen, Chester Bennington, es war glaube ich 2016. Das ist nicht weit weg. Das sind Menschen, die, wo wir gesagt hätten, Mensch, die haben es doch gepackt, die haben doch allen sind Erwartungen entsprochen. Und dennoch ist es offensichtlich so in ihrem Leben gewesen, dass sie empfunden haben, ich pack's nicht, ich schaff's nicht, ich komme nicht hinterher. Diese Leute haben unglaublich vielen Menschen gefallen, aber sie haben nie gewusst, ob sie ihnen morgen auch noch gefallen. Und das ist Stress. Das ist Stress, in diesem Gefängnis zwischen Gefälligkeit und Erwartung sein Leben zu führen. Und wisst ihr, hier setzt Paulus jetzt an. In diese Situation hinein sagt er jetzt diesen Text, den wir miteinander uns anschauen. Gott macht euch hier in seiner Barmherzigkeit ein Angebot. Er sieht das, wie sehr ihr euch danach ausstreckt, jemandem zu gefallen. Und er sagt hier in unserem Text, stellt euch doch mir zur Verfügung. Ihr sollt euch mit eurem ganzen Leben mir zur Verfügung stellen, sagt Gott. Das ist euer vernünftiger, echter Gottesdienst. Und er sagt damit, ihr dürft mit eurem Bedürfnis, jemandem zu gefallen, zu mir kommen. Ihr braucht nicht ständig den kritischen Blicken dieser Menschen um euch herum standhalten. Ihr braucht nicht länger versuchen, euren eigenen Anforderungen zu entsprechen. Wir sind ja meistens unser schlimmster Kritiker, nicht wahr? Da mögen andere uns noch gesagt haben, wie toll wir das gemacht haben, und wir denken im Inneren, nee, du hast keine Ahnung. Nicht wahr? Wir sind manchmal unsere schlimmsten Kritiker. Und Gott sagt, das braucht ihr nicht länger. Ihr müsst nicht immer nach außen an Ausschau halten. Ihr dürft mit diesem Bedürfnis zu mir kommen. Und kommt doch einfach. Denn wisst ihr, es ist total leicht, mir zu gefallen. Und das befreit euch von einem Zwang. Gott ist heute Morgen hier und er schaut in Barmherzigkeit herab auf dich und sieht, wie du dich abmühst, ein liebenswerter Mensch zu sein und wie stark dieses Bedürfnis ist, anderen und dir selbst zu gefallen. Und er sagt jetzt, komm damit doch zu mir, ich möchte dir das geben, was du brauchst. Ich will diesen Hunger nach Liebe stillen, dann ist es ganz leicht. Du musst dich mir nur geben, wie du bist. Das ist alles. Du musst dich mir nur geben, wie du bist. Hören wir nochmal auf das, was Jesus dazu sagt. Er sagt doch in Matthäus 11, wir kennen ja diesen Vers, kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen.
Da springt bei uns Evangelikalen immer so gleich so die Evangelisations Bereich an, nicht wahr? Das ist für Leute, die Jesus noch nicht kennen und die sollen dann mal zu ihm kommen und dann kriegen sie ihre Sünden abgenommen, aber das ist ja schon so lange her bei mir, nicht wahr?
Ich glaube, dass dieser Vers für uns ist, und zwar täglich. Ich glaube, dass wir damit lernen müssen zu leben. Jesus sagt, dass mein Joch ist leicht. Deswegen meint er, nehmt dieses alte Joch, das Joch der Menschen, das Joch von Gefälligkeit und Erwartung und legt es ab und nehmt mein Joch auf euch. Er sieht das, wie sehr du leidest darunter. Unter so einem Joch, wo du schon manchmal gar nicht mehr traust, dich morgens aufzustehen. Weil du weißt, dass heute wieder so viele Situationen kommen, wo die große Gefahr besteht, dass du nicht genügen wirst. Dass du es nicht hinbekommst. Und er sagt hier, fang doch mal einfach nur damit an, nur mir gefallen zu wollen. Nur mich. Und ich gebe dir die Liebe, die du nötig hast. Bei mir kannst du wirklich Ruhe finden für deine Seele. Du kannst das andere abstreifen. Ich möchte deine Wirklichkeit werden. Der, der dir zusagt, ich liebe dich. Ich wünsche uns, dass wir das begreifen heute Morgen, dass Gott zu gefallen so viel leichter ist, als Menschen zu gefallen. Jesus hat das mal in einem Beispiel sehr schön deutlich gemacht. Er sagt, stell euch mal vor, da waren ein Pharisäer und ein Zöllner, also ein Theologe und ein Betrüger. Und die sitzen eines Morgens nebeneinander in der Kirche und der Pharisäer betet, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie andere Menschen. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zöllner hier neben mir. Nicht wahr? Ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe dir den 10. Teil von allem, was ich einnehme. Meint ihr, Gott hat dieses Gebet gefallen? Ich glaube nicht. Und wenn wir hineinschauen, merken wir auch, dieser Mann wollte Gott auch gar nicht gefallen. Darum ging es gar nicht. Er wollte vor allen Dingen den anderen gefallen. Und er wollte sich selbst gefallen. Und das war totaler Stress. Erstens musste er mal gut sein. Und um das nachzuweisen, zählt er alles auf, was er Tolles geleistet hat. Ich faste, ich gebe den 10. und so weiter und so weiter und so weiter. Zweitens musste er auch noch besser sein als die anderen. Das heißt, er stellt einen ständigen Vergleich an. So der macht das nicht und deswegen bin ich eine Stufe höher und so weiter. Drittens durfte er keinen Fehler machen, denn sobald er einen Fehler macht, hätte er nicht mehr sagen können, ich bin besser als der. Verstehen wir, der wacht morgens auf und ist sofort im Konkurrenzkampf. Der ist noch gar keinem Menschen begegnet, da überlegt er schon, wer alles heute besser sein könnte als er. Und was er deswegen tun kann und muss, damit er besser, wiederum besser ist als der. Und viertens, das habe ich schon gesagt, er muss ständig seine Leistung bringen, immer und immer wieder, denn die Anerkennung von letzter Woche ist übers Wochenende schon wieder aufgebraucht und die Anerkennung für nächste Woche muss ich mir neu erarbeiten und muss wieder von vorne anfangen. Und jetzt kommt der Schock. Jesus sagt nämlich am Ende dieses Gleichnisses, dieser Mensch hat Gott gar nicht gefallen. Der ging nach dem Gottesdienst nach Hause und der hat nie eine Berührung durch den Heiligen Geist gehabt. Der ist Gott gar nicht begegnet dort im Gottesdienst. Der war viel zu sehr mit sich und mit seinen eigenen Leistungen beschäftigt. Der hat ein Leben lang versucht, gut zu sein und keinen Fehler zu machen und für Gott seine Leistung zu erbringen. Aber er hat es nie erlebt, dass Gott ihn mal angerührt hätte und gesagt hätte, ich freue mich über dich. Ich hab dich lieb. Er hat es nie erlebt, dass der Heilige Geist mal in sein Herz geflossen wäre und er gespürt hat, dass dieser Schöpfer des Universums ihn von ganzem Herzen lieb hat. Und Jesus sagt, der ging gar nicht gerechtfertigt nach Hause. Der hat gar nichts mitgenommen. Und dann war da der andere, der Zöllner. Der hat nur einen Satz gesprochen. Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, das ist richtig. Wenn du das gemacht hast, hast du einen guten Gottesdienst gefeiert. Wenn du irgendeine Sache eingesehen hast, irgendwas gemerkt hast bei dir, wenn du dich Gott geöffnet hast und gesagt hast, hier Gott, das ist es. Das passt nicht, das ist nicht gut. Ich gebe es dir einfach. Ich rede gar nicht mehr drüber. Wisst ihr, das ist doch das, was Gott gefällt, wenn ein Mensch Einsicht hat und Reue hat und einfach zu ihm kommt. Jesus sagt einmal, mach mal den nächsten Vers an. Bei Gott ist mehr Freude über einen Sünder, der nach Hause kommt, als über 99 Gerechte, die meinen, es nicht nötig zu haben, umzukehren. Genau dieser Punkt nochmal in einem Satz zusammengefasst. Gott gefällt das, wenn einer umkehrt von seinem falschen Weg. Wenn einer merkt, ich kann absolut nichts bringen. Aber wenn ich zu Gott komme und ich ihm mich einfach mit Haut und Haaren gebe, dann nimmt er mich an. An dieser Stelle ein paar Worte an diejenigen von uns, die bewusst noch nicht mit Gott leben, die irgendwie empfinden, ist nett und schön, aber ist nicht meins. Vielleicht hast du bis heute Morgen gedacht, so dieses wirkliche, echte, richtige Gläubigsein, so dieses Frommsein, so das, was ich hier bei vielen Leuten irgendwie sehe, ist schon ein schwieriges Pflaster. Die haben das ja lange geübt, ne? Alle, die hier sitzen, und die kriegen es ja auch so einigermaßen hin. Aber wenn ich mehr so der Typ Kirchgänger wäre, so wenn mir das irgendwie mehr geben würde, wenn ich da irgendwie mehr drauf stehen könnte, wenn ich hier mehr mitsingen könnte, so dann vielleicht, aber so wie ich bin. Ich möchte dir ganz einfach sagen, niemand kann Gott mehr erfreuen heute Morgen als du. Wenn du einfach zu Gott gehst und sagst, Gott, hier bin ich. Und zwar brutto, mit allem gebe ich mich dir. Mit allem, was an mir ist, mit allem bringe ich mich mit zu dir. Mach das einfach. Und du kannst das erleben. Gott steht da und er möchte dich in die Arme schließen und dir sagen, es ist gut. Du hast den richtigen Gottesdienst gefeiert. Das ist es hier, worum es hier geht. So zu mir zu kommen. Und zweitens auch noch ein Wort an diejenigen von uns, die wir schon lange mit Gott leben. Ich möchte uns einfach mal fragen, können wir uns noch daran erinnern, wie es war, als wir das erste Mal Gott begegnet sind? Bei unserer Bekehrung, wo wir umgekehrt sind zu ihm? Wo wir einfach nur zu ihm gerannt sind, uns ihm in die Arme geworfen haben und gesagt haben, hier bin ich, heute habe ich es begriffen, Jesus ist für mich gestorben. Und wie wir ohne Leistung und ohne Kraftaufwand mit einmal gespürt haben, jetzt ist es gut. Jetzt bin ich angekommen. Hier ist Jesus und ihm gebe ich mich und jetzt ist es gut. Ich bin zu Hause. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war? Ich möchte dich mal fragen, was ist draus geworden? Wie stehst du Gott, heute Gott gegenüber? Was ist aus diesem Zöllner geworden, der sich damals einfach nur Gott in die Arme geworfen hat? Nicht vielleicht so ein kleines bisschen so ein Pharisäer? Man hat schon so viel inzwischen gelernt. so viele Sachen auch gemacht für Gott. Man kennt Gemeinde in- und aus, wenn ich weiß, wie der Hase hier läuft. Man macht mit, mal mehr, mal weniger. Man kennt das Spielchen. Natürlich wissen wir heute viel mehr als damals. Wir kennen uns aus, vielleicht in der Bibel, kennen alle möglichen biblischen Argumente. Ich frage mich nur manchmal, wo ist unser Strahlen hin? Unser Strahlen von diesem ersten Moment, wo wir begriffen haben, wir sind zu Hause. Dieses Loslassen können, dieses Zuhause anzukommen. Wieso ist das wieder in so weite Ferne gerückt? Wo haben wir es verloren? An welcher Stelle? Wo haben wir es wieder abgegeben? Wo haben wir den Rucksack wieder auf uns genommen und haben gesagt, so und jetzt zeige ich Gott dann auch nochmal, dass das gar nicht so falsch war, mich zu nehmen. Wo ist diese Freude an dem, dass ich Jesus gefunden habe? Ein Pastor hat auf einer Konferenz mal zu mir etwas gesagt, was mich lang beschäftigt hat. Er sagte, er empfindet es manchmal, wenn er so am Ende des Tages sich hinkniet und betet, dass dann der Heilige Geist kommt und sagt, danke für das, was du an diesem Tag für mich gemacht hast. Ich habe das gesehen und ich habe mich drüber gefreut. War völlig neu für mich. Ich habe ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet, ob der Geist Gottes mir sowas sagen will. Aber mir hat das Mut gemacht, mal drauf zu hören. Gott, wo möchtest du mir mal Bestätigung geben? Wo möchtest du mich ermutigen? Wo möchtest du mir etwas geben, was ich eigentlich so tief im Herzen brauche und wonach ich mich so sehr sehne, oftmals den ganzen Tag, wenn ich nachlaufe, dieser Bestätigung, dass wir mal wegkommen so von unseren ganzen Anliegen, die wir meinen, alle wohl formuliert Gott irgendwie präsentiert zu haben, so und dann haben wir mal wieder was geschafft, nicht wahr? Wir haben unsere Gebetszeit gehalten. Oh Mann, das ist manchmal so arm, in dem, wie wir Gott dabei einschätzen. Er steht da und er möchte eigentlich dir etwas geben. Er möchte etwas in dein Herz senken, von dem er weiß, du hast es nötig. Du brauchst das für deinen Alltag, denn dein Alltag ist nicht leicht. Das weiß ich. Woher? Aber meiner ist auch nicht leicht. Da gibt es genügend Dinge, genügend Menschen, die dir ans Zeug wollen. Wir sind manchmal so sehr beschäftigt damit, Gott alles so haarklein auseinander zu dröseln. Wie wichtig wäre das, einfach mal vor ihm zu stehen und drauf zu hören. Denn unser Gott möchte uns das ins Herz geben, was wir nötig haben. Hören wir zum Schluss nochmal auf so ein Wort aus Klagelieder. Das ist ja ein bisschen fieser Titel für ein Buch, aber Klagelieder Jeremias, da heißt es im dritten Kapitel. Und das ist so schön. Die Güte des Herrn hat noch kein Ende. Auch mit dir noch nicht. Immer noch nicht. Die Güte des Herrn hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. In ungefähr 19 Stunden klingelt dein Wecker. Du musst aufstehen. Und es beginnt wieder so ein Tag und wieder so eine Woche, ne? Montag, ja, da hinten geht schon los. Du weißt genau, was kommt, oh weia. Ich mache dir mal einen Vorschlag. Nimm doch heute Abend mal deine Bibel oder ein Handy, Bible Server oder was immer und schlag mal auf Klagelieder 3, die Verse 22 und 23. Leg die Bibel offen auf deinen Nachttisch und morgen früh, wenn du aufwachst, liest du dir als erstes Mal diesen Vers durch und betest ganz einfach, Gott, egal was gestern war, ich danke dir, dass deine Güte heute Morgen wieder neu ist. Und ich weiß, sie währt bis heute Abend. Für den ganzen Tag genug. Und dann steh auf und geh in den Tag. Und dann beobachte mal, wie es jeden Tag übergeht. Vielleicht verändert das etwas von dem, wie du in diesen Tag hineinschaust. Wisst ihr, Menschen zu gefallen, das ist wie laufen in einem Hamsterrad. Wir hatten mal den Erik, Lisa, unseren Hamster. Der ist auch gerannt manchmal, oder? Ist ja so süß anzugucken. Nur wenn du dir vorstellst, das bin ich. Und ich komme nicht an. Ich komme nicht an. Ich probiere es und ich versuche es und ich renne und ich gebe alles. Und es reicht nicht. Es reicht jedes Mal wieder nicht. Gott sagt heute Morgen zu dir, du kannst aussteigen aus deinem Hamsterrad. Du kannst satt werden. Und wenn du umkehrst zu mir und begreifst, dass du mir so gefällst, wie du bist, gib dich mir. Glaub mir das. Und ich gebe meine Liebe in dein Leben. Und du kannst den Herausforderungen begegnen, die kommen. Und musst nicht allem genügen. Und bist trotzdem am Abend noch genauso geliebt wie am Morgen. Ich wünsche uns, dass wir das erleben.